Herzlich willkommen zu Leicht verdaulich, der Gastro-Podcast. Der Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH. Die Inhalte spiegeln die persönliche Auffassung der beteiligten Personen wider. Die Refluxösophagitis, also die Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut, ausgelöst durch das Zurückfließen von saurem Mageninhalt, ist ein häufiges Krankheitsbild. Saures Aufstoßen und Sodbrennen kennt ja fast jeder. Die eosinophile Ösophagitis, abgekürzt auch EOE genannt, ist zwar nicht so häufig wie die Refluxösophagitis, aber die Symptome können durchaus dramatisch sein. Nun haben ja alle etwas seltener vorkommenden Erkrankungen das gleiche Schicksal. Man denkt nicht sofort daran. Das kann verbessert werden und darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Martin Vedder, ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen und medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung. Ich wohne und arbeite in Krefeld. Bei der Diagnostik und Therapie der eosinophilen Ösophagitis ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und Gastroenterologe wichtig. Und deshalb freue ich mich sehr, darüber mit Frau Dr. Petra Jessen und Frau Dr. Inga Grimm sprechen zu können. Beide sind niedergelassen in Altenholz, das liegt nördlich von Kiel in Schleswig-Holstein. Frau Dr. Jessen ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Ihnen ein herzliches Willkommen.
Herzlich willkommen.
Und ich begrüße Frau Dr. Grimm. Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätig.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Frau Dr. Jessen, wie würden Sie die eosinophile Ösophagitis beschreiben?
Ja, ich würde ganz gerne erst nochmal auf die Historie zurückgreifen, weil ganz neu oder relativ neu ist ja ein flexibler Begriff. Sie ist 1990 das erste Mal beschrieben worden und gilt seit 1993, immerhin schon 30 Jahre, als eigenständiges Krankheitsbild, hat allerdings erst 2007 Einzug in die Leitlinien, an denen wir uns ja in der Therapie orientieren, Einzug gehalten. Es hat eine sehr steigende Inzidenz, also es erkranken jedes Jahr immer mehr Menschen an der eosinophilen Ösophagitis, vor allen Dingen in den Industrieländern. Und man kann es so ein bisschen beschreiben, es hat sehr viel mit dem allergischen Formenkreis zu tun. Es ist vergesellschaftet mit dem Asthma, mit dem Heuschnupfen, mit der atopischen Dermatitis, mit der Neurodermitis. Sodass wir manchmal sagen, es ist das Asthma der Speiseröhre. Auf dem jüngsten Kongress habe ich gelernt, man sagt jetzt auch Atopie der Speiseröhre, weil es ja die Schleimhaut ist und man vergleicht es eher mit der Haut.
Die Erkrankung lief sozusagen eine ganze Zeit lang unter dem Radar, bevor sie mehr Aufmerksamkeit bekam. Frau Dr. Jessen, damit wir uns das besser vorstellen können, worunter leiden die Patientinnen und Patienten mit einer eosinophilen Ösophagitis und was führt sie zum Arzt?
Ja, ich kann Ihnen eigentlich gerne einen Fall berichten, den ich erst vor kurzem hatte, den ich sehr typisch fand. Es war ein junger Mann, ein Student mit sehr besorgten Eltern. Der war 23 Jahre alt und hatte bei den spätsommerlichen Grillfesten zweimal so ein Gefühl, dass er ein Stück Fleisch geschluckt hat. Es blieb stecken. Das tut auch richtig weh. Man kriegt Panik. Es ist ein sehr unangenehmes Ereignis. Parallel dazu ist leider in dieser Familie bei zwei Anverwandten damals ein Speiseröhrenkrebs diagnostiziert worden. Und die berichteten eigentlich von ähnlichen Symptomen, sodass er sehr alarmiert war und auch mit den Eltern dann sich bei uns vorstellte, um möglichst schnell eine endoskopische Diagnostik zu bekommen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Stück Fleisch bleibt nach dem Schlucken in der Speiseröhre stecken und wird nicht weiter transportiert. Das ist mehr als unangenehm. Frau Dr. Grimm, Sie sind hausärztlich tätig. Sie werden in der Praxis häufig mit dyspeptischen Beschwerden, Oberbauchbeschwerden, mit verschiedenen Ursachen konfrontiert. Kann sich dahinter auch eine eosinophile Ösophagitis verstecken oder sind die Symptome immer ganz eindeutig?
Nein, auch hinter der häufigen Dyspepsie, also den chronischen Oberbauchschmerzen, kann sich natürlich eine eosinophile Ösophagitis verstecken. Auffällig sind hierbei lange Krankheitsverläufe, das sehen wir. Die Patienten berichten dann auch über die Schluckstörung und die Oberbauchschmerzen, teilweise auch Schmerzen, die nicht so ganz definierbar sind. Die sind nicht immer gleich so, dass sie bei Essen haben, was stecken bleibt, aber was mir auffällt, ist, sie trinken gerne zum Essen sehr viel Wasser. Häufig stellen wir bei diesen Patienten fest, dass Säureblocker hier nur eine Linderung machen, aber keine deutliche Verbesserung zu spüren ist. Auffällig ist, wie meine Kollegin eben schon sagte, dass häufig diese Patienten Allergien haben, Atopien zeigen. Und ich möchte da gerne mal einen Fall, der mir kürzlich in der Sprechstunde unterkam, erklären oder erzählen. Das war ein 50-jähriger Patient, der ganz nebenbei erwähnte, dass er gar nicht mehr gerne essen geht, dass er sich immer wieder mal verschluckt, dass ihm das unangenehm ist und dass er seit Jahren diese Beschwerden hat. Er nimmt immer nur kleine Portionen zu sich und trinkt dazu sehr viel. Dieser Patient hatte sich lange in den letzten Jahren daran gewöhnt, so zu leben. Und das empfand er gar nicht mehr als so schwierig. Er war sehr angepasst an seine Erkrankung.
Der Patient hatte sich sozusagen mit seiner Erkrankung arrangiert. Worauf achten Sie als Hausärztin ganz besonders? Was sind die sogenannten Red Flags, die eine Überweisung zum Gastroenterologen notwendig machen?
Patienten, die bei uns mit Sodbrennen kommen, da muss man schon eine sehr genaue und gute Anamnese durchführen. Wenn die zusätzlich noch über Schluckstörungen, teilweise Würgen nach dem Essen oder Schmerzen beim Essen klagen, dann sollte man sehr alarmiert sein. Häufig sind es tatsächlich Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Wir haben diese Erkrankung doch zunehmend häufiger. Einer von 3000 Menschen erkrankt tatsächlich an dieser eosinophilen Ösophagitis. Auffällig ist, dass die vermehrt trinken beim Essen und zusätzlich daran denken, wenn Atopien vorliegen, Neurodermitis, alle Allergien. Dann überweisen wir doch sehr schnell zum Gastroenterologen, wo dann ein entsprechendes Vorgespräch stattfindet.
Und dort wird dann eine Magenspiegelung gemacht, die für viele Patientinnen und Patienten etwas Neues ist. Da haben Sie vielleicht schon etwas von gehört, aber es noch nicht selbst erlebt und das führt zu Verunsicherung. Frau Dr. Grimm, wie gehen Sie damit um?
Die Patienten haben erst einmal Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Wir versuchen den Patienten ganz viel Angst zu nehmen, indem wir schon im Vorfeld ein bisschen von der Untersuchung erzählen und erklären, nämlich, dass sie auch sediert werden bei dieser Untersuchung. Viele haben Angst vor dem Würgen, wenn sie diesen Schlauch schlucken müssen. Wir erklären ihnen, dass sie keine Schmerzen haben werden und dass das mögliche Ergebnis eigentlich zur Diagnosesicherung ist. Dass keine Operation folgt, dass keine bösartige Erkrankung erstmal im Vordergrund steht, sondern wir versuchen ihnen zu erklären, dass es eventuell eine chronische Erkrankung ist, die man dann mit der Diagnosestellung eben heilen oder heilen ist auch nicht richtig, sondern aber so behandeln kann, dass sie symptomfrei sind.
Frau Dr. Jessen, wie läuft denn so eine Magenspiegelung bei Ihnen genau ab?
Also wie meine Kollegin schon sagte, bekommen wir erstmal ein Aufklärungsgespräch. Und wenn dort dringliche Symptome, sozusagen Red Flags aus unserem Bereich sind, wie dass die Speise hochkommt, dass häufig Bolus sind, dann versuchen wir auch einen sehr zeitigen Termin zu geben zur eigentlichen Untersuchung. Die Vorbereitung, das hat auch meine Kollegin schon erzählt, man braucht sich nicht vorbereiten, man muss nur nicht dann kommen. Und was können wir jetzt eigentlich machen? Wir führen halt das Gerät durch den Mund, während der Patient schläft, ein und schieben es erstmal vor bis in den oberen Teil des Zwölffingerdarms. Da kann man durchaus auch vom Zwölffingerdarm schon mal so 10, 20 Zentimeter begutachten. Man kann schauen, ob der Durchgang vom Magen zum Zwölffingerdarm intakt ist, der sogenannte Pförtnermuskel, Pylorus, der bei manchen Babys ja manchmal krampft, die dann spucken. Das ist auch immer so ein sensibler Punkt. Wir können alle Teile des Magens ausleuchten, auch den Übergang von der Speiseröhre zum Magen, indem man das Endoskop wie einen Angelhaken bewegt und nach oben schauen kann. Man schaut sich sehr genau den Übergang zur Speiseröhre an und dann die Speiseröhre selbst und zum Schluss sicherlich auch noch den Ösophagus Mund, das heißt den Übergang von der Mundhöhle in die Speiseröhre. Wichtig ist, dass man bei dieser Untersuchung Proben nehmen kann, aus allen Bereichen, je nachdem, welche Verdachtsdiagnose man hat. Wir sind uns ja jetzt ein bisschen fokussiert auf die Speiseröhre. Und was man bei manchen Fragestellen kann man sogar auch Sekret absaugen, bei bestimmten Parasiten, wenn man andere Formen Kaiser hat. Man kann also sehr viel Diagnostik durch diese Untersuchung machen. Und sie dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten in der Hand des geübten Endoskopeurs.
Was berichten die Patientinnen und Patienten, wenn sie nach der Untersuchung wieder zu Ihnen kommen, Frau Dr. Grimm?
Die Erfahrung ist, dass die Patienten bereits beim Gastroenterologen eine erste Einschätzung bekommen. Die wachen wieder auf und bekommen immer ein Abschlussgespräch. Das heißt, die kommen schon mit einem gewissen Prognose zu uns zurück und wissen auch, dass sie jetzt auf das histologische Ergebnis warten müssen, was durchaus so 10 Tage dauern kann. Wir bekommen dann von den Gastroenterologen den Befund und versuchen das auch gleich sofort weiterzugeben und zu erklären. Die Patienten berichten auch, dass sie danach denken, das ging ja so schnell, das habe ich gar nicht mitbekommen. Auch das als Hinweis, dass es gar nicht schlimm ist, so eine Untersuchung. Das bestätigen eigentlich alle anschließend.
Jetzt haben wir ja schon gehört, was die Patientinnen und Patienten dem Hausarzt nach der Untersuchung berichten. Geben Sie ihnen sofort eine Einschätzung und woran machen Sie das fest? Was sehen Sie an typischen Befunden für eine EOE bei der Untersuchung?
Ja, das mache ich auf alle Fälle und ich frage auch vorher, die Patienten werden ja in der Regel abgeholt in der Praxis. Sie haben ja diese Schlafspritze gehabt und sind damit nicht fahrfähig. Und wenn es eine Person des Vertrauens, Ehemann, Ehefrau ist, klären wir auch immer ab, ob die bei dem Gespräch dabei sein sollen, weil manche haben ja doch so eine kleine Müdigkeit oder sind noch ganz aufgeregt, dass sie sich nur an die Hälfte erinnern können. Was ganz wichtig ist, ist, dass man ganz am Anfang schon mal sagen kann, es ist nichts Böses. Dann fallen den meisten schon ganz viele Steine vom Herzen. Also man kann eigentlich makroskopisch in den allermeisten Fällen eine Tumorerkrankung ausschließen. Dann haben wir so ein paar typische Veränderungen der Speiseröhrenschleimhaut, die uns schon so ein bisschen darauf hinweist, dass es eine Eosinophilesophagitis sein kann. Es gibt solche Längsfurchen, die sind so wie so kleine ausgetrocknete Flusstäler, sieht das aus. Es gibt Ringe, die sich bilden. Das sagen wir in unserem Medizinerdeutsch, sagen wir Trachealisierung, Trachea, das ist die Luftröhre. Und jeder, der mal so ein Bild in der Anatomie oder in der Biologie gesehen hat, das sind immer so Ringe in der Luftröhre. So sieht dann plötzlich die Speiseröhre aus, die normalerweise nicht so aussieht. Dann gibt es so ein, ist die Schleimhaut manchmal, hat sie so einen Krepppapier-Effekt, dass sie so abledert und ganz empfindlich ist. Da sagen wir schon, das kann sowas sein und versuchen dann eigentlich auch, sie jetzt einzubestellen, um die Histologie zu besprechen und die erste Therapie einzuleiten.
Wenn die Histologie eine EOI bestätigt, was passiert dann? Welche Optionen haben die Patientinnen und Patienten?
Ja, als erstes bekommt ja immer der Hausarzt die Diagnose vom Gastroenterologen übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir oft schon mit einem Säureblocker angefangen und würden das gegebenenfalls jetzt auch weiter durchführen, obwohl die Leitlinien ja bereits zu diesem Zeitpunkt als First-Line-Therapie ein topisches Corticosteroid empfehlen. Zusätzlich könnten wir aber auch noch eine sogenannte Eliminationsdiät empfehlen. Das bedeutet eine besondere Ernährungsweise, die einer hypoallergenen Diät entspricht. Man nennt es eben auch die 6-Food-Elimination oder 6 Gruppen werden weggelassen. Zu diesen Gruppen würde gehören die Kuhmilch und Weizen, Soja, Eier, Nüsse und Fisch. Bei 70% unserer Patienten haben wir sogar eine sehr gute Erfolgsquote und müssen jetzt den Zeitpunkt der erneuten Gastroskopie, 6 bis 8 Wochen, abwarten, um zu sehen, was der Gastroenterologe uns zu diesem Zeitpunkt sagt. Abhängig von dem Ergebnis der Gastroskopie, also befindet sich die Erkrankung im Rückzug oder ist sie vielleicht gar nicht mehr nachweisbar oder ist sie eben noch sehr deutlich nachweisbar, entscheidet man dann den nächsten Therapieschritt. Und hier ist die wichtigste Möglichkeit, ein topisches Corticosteroid einzunehmen. Petra, vielleicht magst du noch etwas mehr dazu mal erzählen.
Ja, gerne, weil es gibt einige, die die Diät nicht so richtig gerne nehmen wollen, weil da ja eigentlich alles drin ist, was man so gerne isst, wenn ich so an meinen eigenen Speisezettel denke. Und da haben wir die Möglichkeit, ein topisches Steroid zu verordnen. Das ist ein Cortisonpräparat, was an der Schleimhaut wirkt, aber nicht unbedingt resorbiert wird oder in so geringen Mengen, dass man das den Blutspiegel nicht nachweisen kann. Also es ist eine lokale Therapie. Die ist relativ neu, dass wir sie so verordnen können. Wir haben früher Präparate aus der Asthmatherapie genommen, die dafür nicht zugelassen wurden, aber sehr gut wirksam war. Das waren sogenannte Off-Label-Use-Präparate, die der Patient selber bezahlen musste. Und man musste sich irgendwelche Sprays in Flüssigkeitsformen anmixen. Diese Zeiten sind vorbei. Es gibt inzwischen topische Kortikosteroide, die sehr gut einzunehmen sind, auf der Schleimhaut haften und auch eine sehr gute Patientenzufriedenheit zeigen. Bei ganz hartnäckigen Fällen gibt es inzwischen noch eine neue Therapie, eine Antikörpertherapie aus der Hautmedizin, die eingesetzt worden ist bei Neurodermitis. Das ist ein Antikörper gegen Interleukin, gegen Entzündungsmediatoren in der Schleimhaut. Der hat auch sehr gute Erfolge, aber er ist bis jetzt eher für ganz schwere Fälle oder für Patienten, die auf nichts anderes reagieren. Und aus meiner Sicht betrifft das eine kleine Gruppe, weil man die meisten Patienten sehr gut mit den anderen zur Verfügung stehenden Basismedikationen gut therapieren kann.
Ich fasse nochmal zusammen. Wenn die Histologie die EoE bestätigt, dann sind gemäß Leitlinie topische Kortikosteroide die Therapie der ersten Wahl. Sie sind wie beim Asthma nur lokal wirksam. Alternativ kann man auch Säureblocker oder eine Six-Food-Eliminationsdiät verordnen. Nach 6 bis 8 Wochen wird dann nochmal nachgeschaut, ob es eine Besserung gibt.
Auf alle Fälle.
Wenn Sie den Patientinnen und Patienten ein topisches Kortikosteroid verordnet haben und eine Diät kommt nicht in Frage oder führt nicht zum Ziel, dann ist es doch so wie beim Asthma, dass wir bei der EoE von einer Dauertherapie sprechen. Die Praxis sieht ja manchmal anders aus. Die EoE ist abgeheilt, die Patientinnen und Patienten sind beschwerdefrei und dann wird die Behandlung abgesetzt. Wie kann der Hausarzt die Adhärenz unterstützen?
Ganz wichtig ist hier die ganz gute Aufklärung auch darüber, was passieren kann, wenn Sie nicht die Therapie weiter durchführen, welche zusätzlichen Beschwerden entstehen können. Wichtig sind auch hier Kontrolltermine. Der Patient muss ganz engmaschig angebunden sein und man sollte die Familie mit ins Boot holen und einbinden. Diese Ernährung ist ja auch manchmal etwas komplizierter und so ist es ganz wichtig, dass man die Familie vielleicht mit aufgeklärt hat, um darauf einzugehen. Zusätzlich gibt es sehr gute Selbsthilfeportale und auch bei den Ernährungsdocs findet man sehr gute Rezepte für diese Erkrankung. Wichtig ist hier, der Hausarzt bleibt der Ansprechpartner und ist auch dafür verantwortlich, dass der Patient regelmäßig zu seinen Kontrollen geht. Das sollte man schon gucken, dass man da feste Termine vereinbart.
Frau Dr. Jessen, was kann denn passieren, wenn die Patientinnen oder Patienten mit einer EoE nicht adherent sind und das topische Kortikosteroid einfach absetzen?
Ja, dann könnten Sie Spätfolgen entwickeln. Und das Erste, was passiert, ist, dass durch diesen chronischen Entzündungsreiz in der Schleimhaut sich eine sogenannte Fibrose bildet. Fibrose heißt, dass die elastische Schleimhaut mit starren Bindegewebszellen durchsetzt wird, die das ganze Organ an Elastizität, dass das ganze Organ an Elastizität verliert. Man kann sich das so vorstellen, dass die Speiseröhre die Nahrung transportiert wie eine Schlange, die eine Maus frisst, wo man genau sieht, wie weit die Maus kommt und die Peristaltik in diesem Schlangenkörper. Genauso ist es in der Speiseröhre, wenn mal größere Happen gegessen werden, wird so auch die Nahrung mit Hilfe des Schwergewichtes in den Magen transportiert. Und wenn dieser Effekt fehlt, dann rutscht es nicht mehr. Dann kann man manchmal nur noch flüssige oder breiige Speisen zu sich nehmen. Dieser Effekt führt auch zu Strikturen, das heißt zu ringförmigen Einengungen, die auch bindegewebig und starr sind, die zum Teil wirklich nur noch einen kleinen Finger durchlässig sind, dass nur noch flüssige Kost geht. Es häufig zu diesen Bolusobstruktionen oder Impaktierungen kommt. Diese haben dann in schweren Fällen zur Folge, dass der Bolus stecken bleibt, direkt an der Wand der Speiseröhre und es an dieser Stelle zu einer chronischen Entzündung kommt. Dadurch wird die Wand der Speiseröhre weich, sie kann nachgeben und es kann zu einer Perforation in das Mediastinum kommen. Das Mediastinum ist nun ein medizinischer Begriff, aber das ist der Mittelfellraum auf Deutsch, ein Raum, an den an beiden Seiten die Lungen angrenzen und in diesem Raum liegt das Herz, ein wirklich wichtiges, lebenserhaltendes Organ. Diese Komplikation ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild, vor allen Dingen wegen der Infektionsgefahr und kann potenziell auch lebensbedrohlich sein.
Es könnte also durchaus zu ernsthaften Problemen kommen. Jetzt nochmal ein anderer Gedanke. Bislang haben wir nur über Erwachsene gesprochen. Gibt es eine eosinophile Ösophagitis auch bei Kindern? Und auf was muss man denn da achten?
Das ist eine sehr gute Frage, weil in besonderen Fällen trifft es wirklich auch Kinder, auch Kleinstkinder. Und man muss darauf achten, eigentlich immer darauf achten, dass die Kinder gut gedeihen. Aber wenn die Kinder dann auch anfangen, Nahrung zu verweigern und zu erbrechen und nicht gedeihen, dann muss man sicherlich einen Kindergastroenterologen aufsuchen und es abklären lassen. Im Gegensatz zu dem Pförtnerkrampf, dem Pylorospasmus, der auch bei Kleinkindern auftritt, mögen Kinder mit einer EOE nicht gerne trinken und erbrechen meistens in kleinen Portionen. Bei dem Pylorospasmus trinken die Kinder ohne Probleme und erbrechen kurz danach im Schwall und haben ein gutes Befinden.
Ja, vielen Dank. Frau Dr. Grimm, was ist denn Ihre persönliche Botschaft oder Ihr Appell an Kolleginnen und Kollegen zum Thema Diagnose und Therapie der EOE?
Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn Patienten mit Oberbauchschmerzen in die Sprechstunde kommen, man muss daran denken. Nicht jeder Oberbauchschmerz ist eine Gastritis, sondern man muss eine ganz genaue Anamnese machen über Essverhalten, über Trinkverhalten, wann solche Störungen auftreten, ob der Patient würgt oder Schmerzen dabei hat. Also das Wichtige, genaue Aufklärung über eine mögliche Erkrankung aus diesem Formenkreis, um auch Angst zu nehmen und vor allen Dingen ganz schnell reagieren, um Komplikationen zu vermeiden, sich nicht scheuen, eine Gastroskopie zu veranlassen. Das Wichtige ist, bei der Diagnose müssen wir im Gespräch bleiben mit dem Facharzt, mit uns als Hausarzt und vor allen Dingen mit dem Patient und seiner Familie.
Frau Dr. Jessen, wie lautet Ihre Botschaft?
Meine Botschaft ist, man muss daran denken, es ist eine chronische Erkrankung, aber ohne Tumorrisiko, dass man diese Angst erst einmal nimmt. Wichtig ist, dass man eine ganz saubere Diagnostik mit Gewebeprobenanalyse macht. Wenn man dann die Diagnose sichergestellt hat, verlässliche Therapie, verlässliche Kontrollen, zum Beispiel einmal im Jahr, um irreversible Schäden an dem Organ, was total wichtig für uns alle ist, zu vermeiden.
Herzlichen Dank Ihnen beiden. Besser kann man es nicht zusammenfassen, Frau Dr. Jessen. Frau Dr. Grimm, danke für das Gespräch und den Einblick in Ihre tägliche Praxis zum Thema eosinophile Ösophagitis. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihren Patientinnen und Patienten.
Alles klar, alles klar.
Tschüss.
Okay.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass dieser Podcast für Sie nützlich ist. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit für Sie. Ihr Martin Fedder. Das war Leicht verdaulich, der Gastro-Podcast. Der Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH.